Da war jetzt nicht irgendwie Riesengroll oder Hass. Die Gedanken kreisten mehr um die Frage, so wie geht denn das jetzt weiter? Vielleicht braucht man manchmal Leute, die so ein bisschen die Outsider-Perspektive mitbringen. Als ich meiner Mutter erzählt habe, ich bin jetzt bei den jungen Liberalen, weiß ich noch, was willst du nicht lieber Zeitungen austragen in der Zeit?
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
das machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt drin.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hallo Leute, ich bin's, Viktoria Reichelt, und ihr hört gerade eine neue Folge Absolute Mehrheit. Das ist der Podcast über politische Visionen und über die Frage, wie sich wichtige politische öffentliche Menschen in diesem Land die Zukunft Deutschlands vorstellen. Und wie die Zukunft dieses Landes aussieht, darüber haben sich sicherlich einige von euch in den letzten Tagen und Wochen Gedanken gemacht. Und auch ich mache mir da manchmal Gedanken drüber. Denn erst hat Trump in den USA die Präsidentschaftswahl gewonnen und dann ist auch noch in Berlin die Ampelkoalition zusammengebrochen. Deswegen ist es mega spannend, mit unserem heutigen Gast zum einen über all das, was passiert ist, zu sprechen, aber auch über das Deutschland, das er sich aus einer ganz subjektiven Perspektive vorstellen kann. Denn unser heutiger Gast ist der ehemalige Justizminister der Bundesrepublik Deutschland. An dieser Stelle erst einmal ein Hinweis. Dieses Gespräch haben wir am 20. November aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Zeit bereits eine Recherche veröffentlicht, nach der führende FDP-Politiker und Politikerinnen das Ende der Ampel vorbereitet hätten. Die Parteispitze um Christian Lindner weist bis heute zurück, ein entsprechendes Strategiepapier gekannt zu haben oder das Ampel-Aus von vornherein gewollt zu haben. Nach weiteren Recherchen der Zeit und anderen Medien hat die FDP mittlerweile allerdings selbst ein Dokument veröffentlicht, in dem das Ampel-Aus akribisch und zum Teil in militärischer Sprache durchgeplant wird. Spätestens seit dieser Veröffentlichung gibt es erhebliche Zweifel an der Darstellung der Partei zu diesen Vorgängen, die teilweise auch im Podcast zu hören ist. Das einmal für euren Kontext.
Guten Tag, Herr Buschmann. Schön, dass Sie heute bei uns sind in der absoluten Mehrheit.
Ja. Hallo.
Wir machen hier quasi heute so ein kleines Gedankenexperiment. Wir sagen immer gerne, es ist ganz fernab vom politischen Berlin, fern von Koalitionsstreit etc. Ich weiß nicht, ob wir das heute durchziehen können. Aber die Idee ist, dass Sie mit der FDP die absolute Mehrheit in Deutschland haben und uns Ihre politische Herzensmaßnahme mitbringen. Und uns so ein bisschen erklären, warum Sie glauben, dass mit diesen Maßnahmen, ich glaube, bei Ihnen ist es ein Maßnahmenpaket, Deutschland zu einem besseren machen würden. FDP, absolute Mehrheit, wie fühlt sich das an?
Ja, gut natürlich.
Da können Sie sich gut reindenken.
Ja, klar, weil ich an die Maßnahmen glaube, die wir vorschlagen. Natürlich in der Bundesrepublik ist es immer so, wir sind in Wahrheit mit Koalition ganz gut gefahren, wenn man sich gegenseitig nochmal die Frage stellt, meint ihr das wirklich so? Weil manchmal beschließen ja auch Parteitage Sachen, wo sie ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Aber natürlich fühlt sich das gut an, wenn man mal so richtig agieren könnte, wie man das selber für richtig hält.
Mhm. Und darum geht es heute, Sie auch so ein bisschen besser als Mensch zu verstehen, vielleicht auch Ihren politischen Werdegang zu verstehen und auch zu verstehen, welches politische Weltbild eigentlich hinter Ihnen oder hinter der FDP steht. Ich stelle Sie noch mal kurz vor für alle Hörer und Hörerinnen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube aber, das ist bei einem ehemaligen Minister vielleicht gar nicht der Fall. Wir machen es trotzdem. Sie sind 1977 in Gelsenkirchen geboren und nach Adam Riese derzeit 47 Jahre alt.
So ist es.
Korrekt.
Schalke.
Und Schalke-Fan.
Ja, klar, das ist aber genetisch bedingt. Wer in Gelsenkirchen geboren ist, muss Schalke-Fan sein.
Und da kommen wir auch nicht raus.
Nein, das ist undenkbar. Ich bin sogar aufgewachsen im Schatten des Parkstadions. Also das kleine Zechenreihenhäuschen meiner Eltern, das war so nah daran, dass wir, wenn da was stattgefunden haben, es zuerst gehört haben im Vorgarten, bevor es im Fernsehen übertragen wurde.
Und wie oft besuchen Sie heute dieses Stadion noch?
Ja, ich bin natürlich in meiner Ministerzeit kaum noch dazu gekommen und ich hoffe, demnächst wird es wieder einfacher werden.
Wir gucken mal. Sie sind aktuell Mitglied des Deutschen Bundestages und waren das aber schon mal von 2009 bis 2013. Sie waren auch schon Generalsekretär der FDP NRW, Sie waren schon Bundesgeschäftsführer der FDP, Sie waren bis vor kurzem der deutsche Justizminister. Wie geht es denn Ihnen ganz persönlich in diesen Zeiten?
Persönlich, Gott sei Dank, ganz gut. Also natürlich ist man mitgenommen. Das ist alles aufregend. Ich meine, das fängt bei banalen Dingen an. Ja, ich musste irgendwie in kürzester Zeit mein Büro räumen, mich irgendwie neu arbeitsfähig machen. Aber persönlich geht es mir gut. Ich bin politisch mit mir im Reinen. Ich habe eine tolle Frau, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde. Das ist immer das Wichtigste. Und klar ist das jetzt eine aufregende politische Zeit. Aber ich finde es jetzt gut, dass wir Klarheit bekommen werden. Es gibt jetzt einen Wahltermin. Jetzt sollen alle Parteien zeigen, wie sie Deutschland stärken wollen, wie sie das Land besser machen wollen. Und hoffentlich stimmen wir dann sozusagen in so eine Art Leistungswettbewerb ab, dass also alle versuchen, möglichst zu erklären, warum ihre Argumente gut sind, und hoffentlich werden wir keine Schlammschlacht erleben, wo alle sich gegenseitig mit Dreck bewerfen.
Ja, das hoffen wir als Journalisten und Journalistinnen natürlich auch auf einen fairen Wahlkampf. Ich muss noch mal zu diesem Moment zurückgehen, wo Sie bei unserem Bundespräsidenten standen und diese Entlassungsurkunde entgegengenommen haben. Das war ja ein sehr ausdrucksstarkes Bild, wie da alle FDP-Minister dann standen. Und man hat schon gesehen, die Stimmung ist nicht so gut in diesem Moment. Wie soll sie auch? Es ist ein Termin, von dem, glaube ich, viele gehofft hatten, dass er so nicht stattfindet. Was ist Ihnen in diesem Moment durch den Kopf gegangen?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde, der Bundespräsident hat das sehr gut gemacht, weil also solche Rituale, die sind ja dazu da, dass sie gerade in einer unübersichtlichen, in einer chaotischen Situation ein bisschen Stabilität geben. Und deshalb ist es am Ende gut, dass es solche Rituale gibt, aber dass alle dann noch aufgewühlt sind. Man muss sich das so vorstellen, Mittwochabend, Mittwochnacht kracht sowas auseinander und schon am nächsten Tag mittags, 14 Uhr, sozusagen bekommt man seine Entlassungspapiere, dann sind natürlich alle aufgewühlt, ja. Und deshalb kann man da gar nicht glücklich ausschauen, aber man muss sich jetzt keine Sorgen machen, da war jetzt nicht irgendwie Riesengroll oder Hass oder dass man sich irgendwie, weiß ich nicht, im Kopf vorgestellt hat, dass man jemanden irgendwie am liebsten hauen würde oder so, das nicht, sondern ich glaube, die Gedanken kreisen mehr um die Frage, so wie geht denn das jetzt weiter, weil ich will ja eins sagen, es war ja kein Geheimnis, dass es in der Koalition schon länger ganz schön gekocht hat. Und wir hatten ja sogar angeboten, dass, wenn wir das inhaltlich nicht zusammenführen, lieber Bundeskanzler, dann lass uns das irgendwie geordnet zu Ende bringen. Also mit der Verfahrensmehrheit der Ampel selber einen Wahltermin festsetzen, dass der Bundestag irgendwie sozusagen nicht reihenweise Sitzungswochen absagen muss, dass der die Tagesordnung nicht zusammenstreichen muss, aber dass man dann so überstürzt quasi rausgeworfen wird, so ein bisschen zeitweise, so ein bisschen Chaosgefühl im Parlament war. Das ist ja jetzt Gott sei Dank überwunden. Das sind natürlich so Dinge, über die ich so nachgedacht habe, weil, also Sie haben es ja erwähnt, ich war schon mal parlamentarischer Geschäftsführer. Mhm. Da denkt man ja dann sofort in den Abläufen, was heißt denn das im Bundestag, wie läuft denn das jetzt? Und das sind so lauter so Dinge, die mir jedenfalls im Kopf gekreist sind. Mhm.
Es ist ja auch was extrem untypisch Deutsches, ne, wie das jetzt abgelaufen ist. Also Deutschland ist eigentlich ein recht stabiles Land. Hier gehen ganz selten Koalitionen krachen. Das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass das jetzt passiert ist. Ich hatte irgendwie, glaube ich, einen BBC-Podcast gehört, wo auch gesagt wurde, das dritte Mal. Auf jeden Fall ist es nicht so oft wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo kaum jemals eine Koalition zu Ende regiert. Ich hatte irgendwie so einen BBC-Podcast dazu gehört, wo auch gesagt wurde, ach, die einzelnen Figuren im deutschen Kabinett, die sind zum Beispiel in UK gar nicht so bekannt, weil ja nie was Skandalöses passiert. Über das genaue Ende dieser Koalition werden wir sicher auch nochmal sprechen. Wir möchten aber zuerst auf die Maßnahmen blicken, die Sie mitgebracht haben. Wir haben Sie gebeten, Ihre politische Herzensmaßnahme mitzubringen, und Sie haben sich für Folgendes entschieden.
Christian Lindner stellt mit seinem Wirtschaftspapier die Politik der Ampelkoalition in Frage. Das Papier fordert eine Kehrtwende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wichtigste Punkte: Lindner würde die Unternehmenssteuer senken, den Solidaritätszuschlag bis 2027 abschaffen, die nationalen Klimaziele auf 2050 verschieben und die Förderung erneuerbarer Energien streichen. Außerdem würden das Renteneintrittsalter flexibler gestaltet und das Bürgergeld gesenkt werden.
Das berühmt-berüchtigte Wirtschaftswendepapier der FDP.
Ja, das ist deshalb ein Herzensanliegen. Da werden sich jetzt einige fragen, ist das ein Taschenrechner auf zwei Beinen? Ja, so eine nüchterne Zahlengeschichte bringt er jetzt als ein Herzensanliegen mit. Man muss ja wissen, worum es da eigentlich geht. Deutschland ist ja ein wahnsinnig wohlhabendes Land. Wir haben einen gut ausgebauten Sozialstaat. Bei uns ist es möglich, dass man auch ohne Studiengebühren studieren kann. Man kann ohne Schulgebühren zur Schule gehen. Und das alles hängt natürlich daran, dass wir ein relativ reiches Land sind. Und seit Anfang des Jahres und in den letzten Wochen ist es immer schlimmer geworden, kommen jetzt ja sozusagen die Hilferufe nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, Mensch, da wo Deutschland bislang diesen Wohlstand am meisten abgeschöpft hat, also was die Jobs gebracht hat, was die gute Bezahlung gebracht hat, was dann eben auch den Sozialstaat finanziert hat, das ist die Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten. Deutschland ist ja so eine Exportnation. Mhm. Das ist ja, da waren wir immer stolz drauf, Exportweltmeister und so weiter. Und jetzt sagen die Ökonomen, wir werden da überall abgehängt. Es geht dem Bach runter im schlimmsten Fall. Und ich finde, das darf man nicht hinnehmen. sondern wenn wir wollen, dass wir eine selbstbewusste liberale Demokratie bleiben, mit einem gut ausgebauten Sozialstaat, wo jeder auch so seinen Weg machen kann durch eigenen Fleiß, eigenes Talent, dann dürfen wir eins nicht werden, und das ist so ein spieltheoretischer Begriff, das ist so eine Nullsummengesellschaft. Das kann man sich vorstellen wie so ein Kuchen, ja. Wenn der Kuchen immer gleich groß ist und einer hat Lust auf ein größeres Stück, dann muss er automatisch jemand anderem was wegnehmen. Das ist eine ganz schlimme Form der Gesellschaft. Wenn wir aber eine Gesellschaft mit einem wachsenden Kuchen sind, mit mehr Wachstum, dann kann jeder mehr bekommen, ohne dem anderen was wegnehmen zu müssen. Dann kann man kooperieren, dann gibt es gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wie wir das hinbekommen, also dass wir wieder eine Gesellschaft sind mit Wachstum, wo der Sozialstaat sozusagen auch so finanziert ist, dass er auch dann noch funktioniert, wenn wir ihn brauchen, dass Menschen sich was aufbauen können, dass sie weiterhin sicher sein können, dass auch in 10 und 20 Jahren wir ein reiches Land sind und man optimistisch in die Zukunft schauen kann. Das ist die Aufgabe, die wir mit diesem Papier erledigen wollen und beziehungsweise wie wir mit diesem Papier das erreichen wollen. Und deshalb ist das, glaube ich, super wichtig, weil wenn das nicht gelingt, dann werden die Radikalen immer stärker, dann wird es brutale Verteilungskämpfe geben in diesem Land, dann wird der Sozialstaat auch zusammenbrechen und das darf nicht sein. Wir müssen wieder sozusagen eine Gesellschaft mit einem wachsenden Kuchen werden.
Ich glaube, in der Problemanalyse, ne, dass Sie sagen, Deutschland hat ein wirtschaftliches Problem und zwar ein relativ starkes gerade, da würden jetzt auch Robert Habeck oder Olaf Scholz, wenn die hier sitzen würden, würden ja zustimmen. Also die Analyse in den Medien, in der politischen Sphäre, dieses Jahr war ja total klar, woran ja letztendlich auch die Koalition zerbrochen ist, waren sehr unterschiedliche Lösungsansätze für diese Krise. Sie zitieren jetzt hier dieses Papier von Lindner und ein großer Punkt in diesem Papier ist ja die Senkung der Unternehmenssteuer. Das klingt erstmal gut für alle Unternehmen. Welche Konsequenzen hätte das denn für den öffentlichen Haushalt?
Also es ist so, es gibt zwei Denkschulen. Also Sie haben total recht. Also wenn man den Robert Habeck fragen würde, würde er sagen, ja, man muss was tun. Der Olaf Scholz würde sagen, ja, man muss was tun. Und jetzt gibt es so zwei Denkschulen, wie man das Problem beseitigt. Da geht es auch nicht um wahr oder falsch, sondern die geben unterschiedliche Antworten, die müssen auf die jeweilige Situation passen. Es gibt einmal diejenigen, die sagen, man muss, Achtung, technisches Wort, nachfragepolitisch reagieren. Also der Staat soll mehr Geld ausgeben, der soll mehr Steuergeld in die Hand nehmen. Und das kann tatsächlich unter bestimmten Situationen auch Sinn machen. Also wenn man so eine kurzfristige Delle hat oder als Corona passiert ist, da konnte keiner was für. Auch Unternehmen mit einem tollen Geschäftsmodell, die konnten nichts dafür, dass plötzlich Corona war. Da kann man mal stabilisieren mit staatlichen Maßnahmen. Also es kann unter bestimmten Bedingungen tatsächlich Sinn machen. Und solche Maßnahmen haben tatsächlich ja Robert Habeck und auch der Bundeskanzler vorgeschlagen. Lasst uns mal Geld, staatliches Geld in die Hand nehmen, das verteilen.
Investitionen.
Und dann wird es wieder gut. Ja, das können auch Subventionen sein. Oder da gab es ja so Maßnahmen, Mensch, wenn VW Probleme hat, dann müssen wir irgendwie denen Geld geben, um die Jobs zu schützen. Also es ist so typische Nachfragepolitik, würden jetzt die Ökonomen sagen.
Ich würde mal sagen, ist Mitte links.
Ja, also ich will es nicht so plump machen. Mhm. Also ich bin immer der Meinung, das ist ein Instrumentarium für eine ganz besondere Situation. Und wenn die da wäre, kann man sowas auch mal machen. Bei Corona hat auch die FDP gesagt, da muss man Unternehmen auch stabilisieren. Ja, also ich tue mich immer schwer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Das ist meistens immer verkehrt. Aber das ist so, für eine kurzfristige Delle kann sowas Sinn machen. Was wir haben, ist aber keine kurzfristige Delle. Sondern die Produkte und die Dienstleistungen, die wir in Deutschland herstellen, die sind im Moment an den internationalen Märkten nicht mehr wettbewerbsfähig, weil sie auch teilweise zu teuer sind oder weil hier eben auch Investitionen ausbleiben, weil man glaubt, wenn man es in Deutschland produziert, kriegt man es auf den Märkten nicht mehr los. Und da ist jetzt die Frage, wie ändern wir das? Ich finde nicht, dass Deutschland irgendwann mal ein Billiglohnland werden soll. Also die Leute hier sind gut ausgebildet, dafür sollen sie auch gutes Geld verdienen, weil darum geht es am Ende. Viele Leute sollen gut bezahlte Jobs haben. Das ist unser Wohlstand. Also muss man an den anderen Schrauben schauen. Bei Bürokratie,
da gucken wir auch gleich noch drauf.
Aber eben auch Steuern. Und wenn wir feststellen, dass eigentlich alle Länder um uns herum, also nicht nur irgendwelche angeblichen Billiglohnländer oder so, sondern wirklich die europäischen Staaten, USA, dass die alle in den letzten Jahren ihre Unternehmenssteuern gesenkt haben, dann haben natürlich diese Unternehmen in den anderen Ländern einen Vorteil an den internationalen Märkten. Und wir sagen einfach nur, kommt, wir müssen jetzt gar nicht da die mit den allerniedrigsten Steuern werden, aber lasst uns die deutschen Unternehmenssteuern auf so ein Niveau bringen, dass es so ungefähr ist wie in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Das sind ja auch alles ernstzunehmende, große, starke, seriöse Länder und Volkswirtschaften. Und das ist der Grund, warum wir das sagen. Und jetzt stimmt es, wenn man Steuern senkt.
Dann fehlt was erstmal.
Dann fehlt kurzfristig was. Langfristig ist es so, wenn die Wirtschaft wächst, kommt ja auch wieder mehr Geld in die Kasse. Aber es gibt ein Gap. Und das muss man schließen. Aber auch dafür gibt es ja Vorschläge in dem Papier. Ich nenne mal eine Maßnahme, die auch niemandem wehtun würde. Wo ich überhaupt nicht verstehe, warum man das gar nicht macht. Es gibt viele Leute bei uns in Deutschland, die sind, obwohl sie in Rente gehen, fühlen sich fit, sagen, auch zu Hause würde ich mich langweilen, ich würde gerne noch mal 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre länger arbeiten, vielleicht auf einer 50% Basis, auf einer 100% Basis, weil das Geld kann ich gut gebrauchen. Ich habe vor, weiß ich nicht, mit meinem Mann, meiner Frau eine Weltreise zu machen, den Enkelkindern, weiß ich nicht, einen Wunsch zu erfüllen. Und das nennen wir den flexiblen Renteneintritt. Also, dass Leute sagen können, wenn ich noch mal ein paar Jahre länger machen möchte, dann kann ich das ja selber entscheiden und dann soll mir das nicht verboten werden. Und da haben Wissenschaftler ausgerechnet, wenn wir das machen, weil ja viele Unternehmen häufig Stellen gar nicht besetzen können, dann ist ja mehr Arbeitsvolumen da. Also, wenn Leute sagen, ich mache einfach ein bisschen länger. Und das führt zu mehr Steuereinnahmen und auch Sozialversicherungseinnahmen. Und das Finanzministerium hat ausgerechnet, diese eine Maßnahme, die niemandem wehtut, wo wir einfach den Leuten nur ein bisschen mehr Freiheit geben, dass sie selber entscheiden können, die würde schon 4 bis 5 Milliarden Euro zusätzlich einspielen. Und das ist schon fast die Hälfte von dem, was durch diese Unternehmenssteuerreform abgedeckt werden müsste.
Da habe ich 2 Gedanken zu. Da habe ich mit irgendjemandem schon mal drüber gesprochen. Vielleicht war es Ihr Kollege Johannes Vogel, der da war. Grundsätzlich finde ich das voll die gute Idee, das flexibel zu gestalten. Gleichzeitig bevorzugt sowas natürlich auch Rentner und Rentnerinnen in Berufen, die vielleicht nicht körperlich gearbeitet haben. Es gibt ja auch die Situation von Menschen, die hart körperlich gearbeitet haben, vielleicht nach Renteneintrittsalter gar nicht mehr in der Lage sind, weiterzuarbeiten. Die werden ja davon benachteiligt.
Ja, ich glaube, das ist die falsche Perspektive. Wir sagen ja nicht, irgendjemand soll weniger haben. Also das Beispiel sind häufig immer die Dachdecker, die häufig also starke Belastung im Rücken haben, körperlich hart arbeiten. Also niemand will, dass irgendjemand, der zum regulären Renteneintrittsalter in Rente geht, auch nur 1 Euro weniger hat. Das will keiner. Sondern es soll einfach nur möglich sein, dass wenn jemand anders, der meinetwegen im Büro gearbeitet hat, im Dienstleistungsjob sagt, ich will aber noch ein bisschen länger machen, dass man dem das nicht verbietet. Und ich finde, wenn man niemandem was wegnimmt, aber nur anderen eine Chance eröffnet, eine eigene Entscheidung zu treffen, dann ist es keine Benachteiligung für jemanden, sondern ist das einfach nur ein Stück mehr Freiheit. Mhm.
Dieses Papier ist ja 18 Seiten lang. Da sind jetzt unfassbar viele Dinge, die wir ausrollen könnten. Ich weiß aber gar nicht, ob das so spannend ist. Was ich besonders spannend finde an diesem Papier, ist natürlich, dass als ich das gelesen habe, war mir relativ schnell klar und Ihnen wahrscheinlich auch, dass das natürlich ein ultra liberal verfasstes Wirtschaftspapier ist. Das ist nichts, was mit SPD und mit Grünen tragbar wäre, beziehungsweise wo die mitgehen würden. Haben sie auch geäußert, war auch eine Provokation. Und dieses Papier wurde ja auch geschrieben, nicht mit dem Ziel der politischen Durchsetzbarkeit, weil das in der Koalition nicht gegangen wäre. Würden Sie das anders? Sehen Sie das anders?
Also natürlich ist es so, alle wussten, dass in dieser Koalition, was so Wirtschaft und Haushalt angeht, es sehr unterschiedliche Ansichten gibt. So. Und trotzdem muss man ja, um sich aufeinander zu bewegen, erstmal beschreiben, was man selber machen würde. Also das ist ja wie in
jedem... The power of the first draft.
Ja, oder ich würde einfach nur sagen, ein Meeting gut vorbereiten. Also nichts ist ja schlimmer als so Meetings, wo man sich irgendwie 2 Stunden trifft, keiner ist vorbereitet, alle erzählen so, was hast du heute Vormittag gemacht? Oder
also Sie haben eigentlich eine Meeting-Agenda geschrieben für den Koalitionsausschuss.
Ja, in Wahrheit schon. Also wir hätten gerne über jeden dieser Punkte einmal diskutiert. Gibt es davon etwas, was ihr mittragen würdet? Gibt es da etwas, was ihr unter bestimmten Bedingungen mittragen würdet? Gibt es da etwas, was ihr mittragen würdet, wenn wir etwas machen, was ihr vorschlagt? Weil ich will nur noch wirklich einmal sagen, die ökonomische Lage hat sich spätestens seit Beginn des Jahres so dramatisch zugespitzt, dass man ja nicht einfach sagen konnte, so, wir machen jetzt nichts. Und ich will mal eins sagen, Robert Habeck hat ja auch ein Papier geschrieben. Ein Papier, wo nicht nur wir, sondern auch viele sehr pragmatisch denkende Sozialdemokraten gesagt haben, also naja, also das funktioniert nicht. Also dass Parteien auch in der Koalition erstmal Vorschläge machen, wo die anderen erstmal sagen, naja, wenn wir alleine wären, müssen wir das nicht machen. Das ist erstmal normal. Entscheidend ist, dass man sich dann ja hinsetzen muss und darüber sprechen muss. Und das Problem bei diesem Koalitionsausschuss war, glaube ich, nicht, dass wir Vorschläge gemacht haben. Das Problem war, dass der Bundeskanzler gesagt hat, ich will gar nicht über die Vorschläge sprechen, wenn ihr nicht vorher erklärt, können wir gerne auch noch später darüber sprechen, dass wir jetzt die Schuldenbremse aussetzen. Mhm. Ja, also wir sind gar nicht ins Diskutieren über die Punkte gekommen.
Ja, genau, weil zu einer sehr liberalen Haltung gehört natürlich auch, und das ist, glaube ich, in Ihrer Partei auch unumstritten, dass die Schuldenbremse weiterhin eingehalten wird. Es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, in diesem Papier stehen sinnvolle Dinge drin, wie zum Beispiel Senkung der Unternehmenssteuer, wir haben das eben angesprochen. Aber es gibt auch eben auch Ökonomen, die daran zweifeln, dass diese Maßnahmen, wo dann erstmal auch weniger im Haushalt ist, Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt kleinere Maßnahmen, die diesen Gap schließen könnten. Gleichzeitig müssen wir auch zum Beispiel NATO-2%-Ziel erfüllen, dass das nicht so ganz durchgerechnet ist. Da frage ich mich, warum kann es nicht eine Mischung sein aus Vorschlägen wie diesen und ein Aufweichen der Schuldenbremse?
Dazu muss man wissen, worum es bei der Schuldenbremse geht, das ist ja kein Fetisch. Das wird immer so erzählt, die FDP hat ihren Fetisch, Schuldenbremse, ja. Schuldenbremse, Schuldenbremse. Es gibt ja einen Grund dafür. Die haben wir ja nicht alleine eingeführt. Die Schuldenbremse ist vor einigen Jahren mit verfassungsändernder Mehrheit, mit 2/3 Mehrheit im Parlament beschlossen worden.
Als Reaktion auf die Finanzkrise.
Muss man gar nicht so sagen, sondern als Reaktion darauf, dass etwas anderes, was jetzt wieder viele vorschlagen, nicht funktioniert hat. Also es gibt die sogenannte goldene Regel, heißt die goldene Regel, klingt super und wenn man die dann erklärt, klingt die auch total gut, nämlich, dass man sagt, ja, der Staat kann so viele Schulden machen, wie er behauptet, dass damit investiert würde. Und das klingt erstmal gut. Investition klingt super. Alle Politiker lieben den Begriff der Investition. Alles, was man macht, ist eine Investition. Und dann sagt man immer, ja, Unternehmer investieren ja auch. Und das stimmt. Nur wenn Unternehmer investieren und eine Maschine kaufen, dann rechnen die sich vorher genau aus, was produziere ich mit dieser Maschine, was verkaufe ich dann, was kommt an Geld zurück, damit sichergestellt ist, dass ich mit dem, was ich mit der neuen Maschine verdiene, ich die Schulden auch zurückzahle. Und was die Leute, die damals mit 2/3 Mehrheit die Schuldenbremse eingeführt haben, verstanden haben, war, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt hat, die Regeln im Grundgesetz, die verhindern keine Überschuldung dieses Landes. Die Schulden sind immer nur weiter gestiegen. Sie sind nie abgebaut worden. Das so. Und deshalb sind die Regeln, die wir früher hatten, diese goldene Regel, die ist keine effektive Begrenzung der Staatsverschuldung. Und deshalb hat man gesagt, wir brauchen jetzt eine klare Regel. Und Schuldenbremse heißt ja nicht, dass man gar keine Schulden machen darf. Wir haben in dem Entwurf, den ja die Regierung auf den Weg gebracht hat, 50 Milliarden Euro, muss es nochmal sagen, 50 Milliarden Euro Neuverschuldung drin. Und die Debatte, die wir eher hatten, war die, muss es jetzt noch mehr Verschuldung sein, weil diese Schulden müssen ja irgendwann eben doch mal abgetragen werden. Die Zinsen sind auch gestiegen. Das heißt, je mehr Schulden wir haben, desto mehr Geld müssen wir einfach für Zinsen ausgeben, können wir nicht für andere Dinge ausgeben. Und die Sache ist mir besonders wichtig. Und das muss man wirklich auch betonen. Alle reden ja davon, dass wir in einer Welt der vielfachen Krisen leben. Und wir haben jetzt alle paar Jahre irgendeine Krise erlebt. Finanzkrise haben sie gesagt, Corona haben sie gesagt.
Die Polykrisen.
Alles, ja, Krise. Und deshalb darf man als Staat nicht sich so hart verschulden, dass man bis an den Rand seiner Verschuldungsfähigkeit geht. Weil wenn so eine Krise eintritt, dann braucht man Luft und Spielraum. Und die Tatsache, dass wir zum Beispiel während der Gasversorgungskrise, als der Putin uns den Gashahn zugedreht hat, mit relativ viel Geld Flüssiggas einkaufen konnten, das ist relativ teuer. Das lag daran, dass wir so ein gutes Rating hatten und relativ kurzfristig dann mal sozusagen Schulden aufnehmen konnten. Und die Schuldenbremse sorgt eben dafür, dass wir immer dieses gute Rating haben. Die sorgt also, wenn man so will, für Krisenreaktionsfähigkeit. Und das darf man, finde ich, gerade in einer Zeit, wo wir alle paar Jahre mit neuen Krisen rechnen müssen, nicht verspielen.
Gibt es natürlich die Gegenargumente, dass Menschen auch sagen, ist sicher auch wieder eine andere Denkschule, zu sagen, wir sind gerade in einer krisengebeutelten Zeit, wir müssen jetzt die Investitionen tätigen, um uns krisenfester zu machen. Aber ich will sie gar nicht.
Ich will sogar zustimmen.
Ja.
Natürlich müssen wir jetzt investieren, aber wir haben auf der Ausgabenseite fast 490 Milliarden Euro, also fast eine halbe Billion. Also Deutschland gibt schon viel aus und da geht es doch darum, wir müssen in Wissenschaft, in Forschung, in Infrastruktur investieren. Dann muss man aber vielleicht, wenn man schon so viel Geld ausgibt, vielleicht bei anderen Dingen auch ein bisschen was zurücknehmen. Also ich würde auch immer sagen, man muss echte Investitionen priorisieren. Nur dann müssen es wirklich echte Investitionen sein. Und häufig wird in der Politik, werden irgendwelche konsumtiven Ausgaben umetikettiert zu einer Investition. Und da muss man, glaube ich, genauer hinschauen, worum es geht.
Und zu diesem Thema gehört natürlich auch, dass jetzt durch diese Zeitrecherche im Raum steht, die FDP hat diesen Regierungszusammenbruch, diesen, wie es genannt wurde, D-Day, schon länger geplant. Da würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, es ist ganz normal, sich als Partei auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Gleichzeitig fühlen sich, glaube ich, viele gerade getäuscht von dem Bild, was die FDP in der Öffentlichkeit zuletzt in der Regierungsarbeit vertreten hat, versus dem, was man jetzt aus diesen Gesprächen erfahren hat. Jetzt ist die Koalition aber zerbrochen. Das ist jetzt der Status quo. Und gleichzeitig steht die FDP in den bundesweiten Umfragen nicht gut da. Wie blicken Sie denn jetzt auf diesen Wahlkampf? Weil zahlenmäßig sieht es ja gerade nicht gut aus.
Naja, der Wahlkampf ist immer eine Chance. Und ich finde, das ist eine Chance, weil Menschen, für die, sind wir mal ehrlich, Politik ziemlich langweiliger wirkt. Ja, viele Menschen denken, ach, die prügeln sich nur, die streiten, die werfen sich
aus den Kopf. Aber ich würde sagen, die letzten Wochen waren gar nicht so langweilig, glaube ich, für viele.
Ja, genau. Aber ich glaube, wenn Menschen wissen, demnächst geht es wieder um die Entscheidung. Und es geht um die Frage, schauen wir einfach zu, wie unser Land möglicherweise wirtschaftlich verarmt, oder kriegen wir den Turnaround hin? Und ich glaube, wir können das. Wir haben ganz viel Know-how, wir haben schlaue Leute, wir haben Leute, die anpacken wollen, wir haben Unternehmen, die pfiffig sind. Also wenn wir denen bessere Rahmenbedingungen geben, dann kriegen wir den Turnaround hin. Und ich glaube, wenn man das als Partei glaubwürdig vertritt und auch zeigt, dass man dafür Ideen hat, dann wird es auch wieder mehr Unterstützung geben. Wissen Sie, ich bin ja jetzt schon relativ lange in der FDP und wir haben bei den letzten Bundestagswahl und bei der davor echt super Ergebnisse gehabt. Das war aber nicht so, dass wir schon irgendwie 12 Monate davor in den Umfragen zweistellig waren, sondern wir waren relativ lange auch irgendwie so bei 5-6%. Und wenn dann im Wahlkampf die Menschen interessiert sind und hören und sagen, wir wollen jetzt genau wissen, was ihr vorhabt, dann ist so eine Konzept- und Programmpartei wie die FDP eigentlich relativ stark. Und ich glaube, das wird uns diesmal auch wieder gelingen.
Das ist natürlich eine besondere Situation jetzt mit der Regierungsbeteiligung vorher und dem, was alles passiert ist. Aber das können wir jetzt gar nicht voraussagen. Wir werden einfach mal gucken, was die nächsten Wochen passiert. Ich glaube, wir sind uns einig, es wird eine eher spannende Weihnachts- und Neujahrs- und Januarzeit im Gegensatz zu den Jahren davor. Ich habe eine Maßnahme mitgebracht, die ist jetzt nochmal, würde ich sagen, relativ losgelöst, gerade noch vom deutschen Regierungsapparat, vom deutschen Politikapparat. Aber da würde ich wahnsinnig gerne mit Ihnen drüber sprechen, auch wegen der Partei, in der Sie sind. Wir hören mal rein.
Frank Thelen oder Carsten Maschmeyer als Leiter einer Bundesbehörde. Donald Trump macht es mit Elon Musk in den USA vor. Dort soll Musk eine ganze Behörde leiten, das neu geschaffene Department of Government Efficiency, kurz DOGE. Soll Deutschland nachziehen und prominente Unternehmer und Unternehmerinnen in die Bundesregierung mit einbeziehen? Befürworter sehen darin die Chance, die Politik zu beleben und Innovation und Effizienz voranzubringen. Kritiker befürchten jedoch massive Interessenskonflikte.
Ich glaube, wenn mir jemand vor 5, 6, 7 Jahren erzählt hätte, dass erstens Trump nochmal Präsident wird und dann Elon Musk auch noch eine Art Regierungsamt bekleiden wird, das für ihn geschaffen wird, dann hätte ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Wie haben Sie denn reagiert auf diese Personalie? Da kommen ja gerade jeden Tag irgendwelche neuen Personalien raus.
Ja, also das ist natürlich, man kommt gar nicht hinterher. Manche davon kennt man gut, manche nicht, aber Elon Musk kennt natürlich jeder. Also erstmal, ich finde es gut, wenn sich Unternehmer in der Politik engagieren, weil...
Was heißt Engagement im politischen Bereich dann für Sie?
Ja, das kann alles Mögliche heißen. Das fängt an vom regelmäßigen Austausch. Mhm. Also wir treffen uns ja als Politiker auch regelmäßig mit Unternehmerinnen und Unternehmern, um zu hören, wie läuft's bei euch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss allen zuhören, gerade auch denjenigen, die Investitionsentscheidungen treffen, was man so tun kann. Mhm. Damit mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Man muss ja nicht alles richtig finden, was die einem sagen. Aber ich glaube, man muss die Argumente und die Situation kennen. Mhm. Ich finde es auch richtig, wenn Unternehmer sagen, ich kandidiere mal für den Bundestag. Also in unserer Fraktion gibt es auch ein paar mittelständische Unternehmer, vom Handwerksmeister bis zu einem jemanden, der einen großen metallverarbeitenden Betrieb hat. Weil ich glaube, auch die Unternehmer sollten sehen, wie es in der Politik läuft. Und in der Politik sollten Leute auch Kollegen haben, die wissen, wie es läuft. Auf eins muss man allerdings Acht geben. Dafür haben wir in Deutschland auch strenge Regeln. Es darf natürlich jetzt nicht so sein, dass wenn jemand in die Politik geht und sagt, ich drehe die Politik jetzt in die Richtung, wie es für mein persönliches Unternehmen gut ist. Also sozusagen so eine Art Selbstbedienung in der Politik betreibt. Das darf nicht sein und dafür gibt es aber auch strenge Regeln. Also in Deutschland müssen alle Politiker offenlegen, was sie so für Nebeneinkünfte haben, wo es Interessenkonflikte gibt. Und Achtung, wenn man ein Regierungsamt bekleidet, also so wie ich das jetzt hatte, 3 Jahre, da darf man neben diesem Regierungsamt gar nichts anderes machen. Also zum Beispiel, ich bin zugelassener Rechtsanwalt und ich unterlag dann einem, wieder ein schreckliches Technokratenwort, einem Berufsausübungsverbot. Mhm. Also das Gesetz hat gesagt, du darfst zwar noch als Rechtsanwalt zugelassen bleiben, du darfst aber niemanden beraten und auch kein Geld dafür nehmen. Das ist auch richtig, wenn man in der Bundesregierung ist. Weil wenn man die Ehre und das Privileg hat, zum Beispiel Bundesminister zu sein, dann muss man sich voll und ganz und ausschließlich darauf konzentrieren, seine Arbeit fürs Land zu machen und nicht immer noch zu sagen, also vormittags arbeite ich fürs Land und dann nachmittags gucke ich mal, was für, weiß ich nicht, meine Brieftasche gut ist. Da will man eben solche Interessenkonflikte vermeiden und deshalb gibt es in Deutschland diese strengen Regeln.
Mhm. Für alle, die Elon Musk oder schon mal von ihm gehört haben, das ist, glaube ich, derzeit der reichste Mann der Welt. Er ist vielfacher Unternehmer und was ich finde aber ihn sehr besonders macht, also ich gehe voll mit, ne, wenn Sie sagen, die Politik muss natürlich mit Interessenvertretern sprechen aus der Wirtschaft.
Ja, in der Demokratie, in der Demokratie müssen ist es alle richtig. Das Recht genau. haben, ihre Interessen zu artikulieren, genau. an die Politik ranzutragen. Und es ist dann die Aufgabe der Politik zu überlegen, das ist jetzt gut fürs Land und das nicht. Das ist die Aufgabe der Politiker. Und da darf man auch unterschiedlicher Meinung sein, weil das ist ja der Vorteil. Anders als in Russland oder in China darf man ja hier unterschiedliche Meinungen haben und dann auch streiten. Darum soll es ja im Parlament gehen. Da sollen dann Clash of Arguments, ne? Also jeder soll sagen, was er für richtig hält und dann sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, was sie davon für richtig halten.
Sie sagen auch gerade schon, dass das, so wie wir das jetzt in den USA sehen, in Deutschland gar nicht möglich wäre, weil, das ist jetzt mal ein Hot Take, ich glaube nicht, dass Elon Musk seine unternehmerischen Tätigkeiten durch sein neues Regierungsamt aufgeben wird.
Aber Achtung, in den USA gibt es auch strenge Regeln. Also ich weiß jetzt nicht, wie die das in dieser besonderen Konstruktion machen, aber wenn man zum Beispiel Regierungsmitglied wird in den USA, dann muss man seine Unternehmensbeteiligung auch einem Treuhänder übergeben. Also man darf das nicht selber behalten, sondern für die Zeit seiner Regierungsarbeit muss man das auch jemanden abgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass in den USA auch jeder machen kann, wie er will. Aber wie das jetzt bei dieser besonderen Agency ist.
Das ist eine sehr besondere, neu geschaffene Stelle.
Ja, das weiß ich jetzt einfach nicht. Das müsste man sich anschauen.
Müsste man sich dann anschauen. Ich finde einfach die Person Elon Musk, ne, das ist eine besondere Figur. Das ist jetzt nicht irgendein Unternehmer, sondern es ist ein wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer, muss man auch dazu sagen. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass Elon Musk ja schon lange, schon bevor er jetzt irgendwie da in die Politik so hineingeschielt hat, ja eigentlich für Privatisierung steht. Also Elon Musk bietet Dinge an mit seinen Unternehmen, die ganz früher mal Aufgabe des Staats waren. Ne? Also Elon Musk stellt Infrastruktur, Telekommunikation zur Verfügung. Elon Musk ist, ich glaube, hauptverantwortlich für die Ladestationen der Autos, die er baut, also für Tesla. Der wirkt ja sehr in Bereiche rein, die, wie gesagt, früher mal staatliche Aufgabe waren. Und teilweise kauft der Staat diese Leistung ja auch bei ihm ein. Wie gefährlich ist dieser Interessenkonflikt?
Ja, also einmal, ich glaube, es gibt gar nicht dieses Traditionelle. Ne? Wir denken, früher war die Post vom Staat gemacht, aber die allererste Post, die es gab, das war auch ein privates Unternehmen. Also man muss einfach gucken, was funktioniert besser. Mhm. Und als zum Beispiel Telefondienstleistungen durch den Staat angeboten worden sind, da kann mich noch dran erinnern, als ich klein war, da haben meine Eltern immer Angst gehabt, ein längeres Ferngespräch zu führen, weil es so wahnsinnig teuer war. Und heute haben wir alle irgendwie Flatrates. Also man muss einfach gucken, was funktioniert besser. Und auch mit Ladesäulen ist das ja so. Also wir tanken alle bei, ich will jetzt keine Namen von irgendwelchen Tankstellen nennen, sonst wird geschimpft. Ich würde Werbung machen, aber wir wissen jedenfalls, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Also auch das wird ja privat organisiert. Und deshalb finde ich, ist es erstmal nicht ein Problem, dass Infrastrukturleistungen privat angeboten werden. Worauf man tatsächlich achten muss, ist, dass jetzt nicht jemand, ich sag's jetzt mal plump, Minister für den Bereich wird, wo er selber die Leistungen anbietet, dann gibt's tatsächlich einen Interessenkonflikt. So wie ich es aber verstanden habe, soll der Elon Musk sich einfach überlegen, wo kann man Regulierungen abbauen.
Bürokratie
abbauen. Und da will ich mal eins sagen, vielleicht braucht man da einen politischen Outsider. Weil wir, wenn man lange genug in diesem Politikbetrieb drin ist, uns vielleicht irgendwann gar nicht mehr vorstellen können, dass bestimmte Dinge vielleicht auch anders laufen können. Man wird so ein bisschen betriebsblind. Und es gibt einen anderen sehr umstrittenen Mann, das ist der argentinische Präsident Herr Milei, den kennen alle immer nur, wie er wild mit einer Kettensäge wedelt und dann denken immer alle, ach, aber ich meine, das ist ein ordentlicher Professor für Wirtschaft. Der
ist aber auch ein Libertärer, ne? Also jemand, der einen sehr schlanken bis gar keinen Staat.
Also so offen gestanden, das ist ja auch die Etikette, die man Elon Musk immer aufklebt, dass der das auch will. Und was ich nur sagen will, vielleicht braucht man manchmal Leute, die so ein bisschen die Outsider-Perspektive mitbringen, weil also viele haben ja über den Herrn Milei geschimpft. Der hat, ich glaube, 3.000 oder 5.000 Regulierungen jetzt abgebaut und plötzlich hat Argentinien ein Wirtschaftswachstum, was viele nicht für möglich gehalten haben. Das heißt nicht, dass ich alles gut finden muss, was der sagt, aber ich finde, man muss ja mal einen Moment innehalten und sagen, wenn Leute, über die alle immer nur geschimpft haben und gesagt, die sind verrückt, aber plötzlich Erfolg haben, dann muss man vielleicht auch einmal die Demut und die Bescheidenheit haben zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal den Erfolg an und was wir daraus lernen können. Und alles, was ich sage, ist, vielleicht braucht man ab und zu auch mal Leute, die von draußen mal auf so ein System schauen, um da mehr Bewegung zu ermöglichen, als die, die in dem System groß geworden sind.
Das, was Sie gerade sagen, ist ja auch so ein bisschen das Leitmotiv eigentlich der republikanischen Kampagne gewesen, ne? Also es hatte so ein Anti, ich weiß, dass Sie das nicht so extrem meinen, aber es war so ein Anti-Establishment-Moment, in dem man gesagt hat, so, und jetzt kommen mal Leute in diese Ämter, die zeigen jetzt mal, wo es lang geht und die machen es jetzt ganz anders. Ich habe schon rausgehört, Sie finden eigentlich so ein paar neue Ansätze für Bürokratieabbau, wie wir das wahrscheinlich von Elon Musk sehen werden, gar nicht so schlecht. Bräuchten wir dann auch so eine Position in Deutschland, dass mal so ein Unternehmer mal sagt, so, liebe Behörden, jetzt kommt hier die KI und dann werden hier erstmal 30 Leute rausgeschmissen.
Also im öffentlichen Dienst wird hier niemand rausgeschmissen.
Ach, das stimmt, in Deutschland geht das ja gar nicht.
Ja, ich will nur sagen, also ich hatte ja so eine Mini-Position. Ne? In der Bundesregierung haben da alle gesagt, oh, wir haben irgendwie versprochen, wir machen Bürokratieabbau, dann wollte es irgendwie keiner machen. Und dann ist das wie so eine heiße Kartoffel bei mir gelandet.
Und interessanterweise muss ich einmal kurz sagen, Bürokratieabbau ist ja auch ein Wort, da können sich eigentlich alle hinter vereinen. Ne?
Ja, das finden erstmal alle gut.
Erstmal finden das alle gut, ja.
Ja, das kann man auch in Sonntagsreden so schön sagen. Und dann haben aber irgendwie alle gefragt, der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister Marco, möchtest du das nicht machen, weil ihr Liberalen habt ja vielleicht mehr Freude daran, irgendwie mal Regeln abzubauen, das stimmt auch. Und dann haben haben in meinem Ministerium alle Abteilungsleiter erstmal gesagt, Herr Minister, passen Sie ja auf, weil, also dann müssen Sie ja auch was liefern und abstrakt ist Bürokratieabbau immer leicht, aber wenn man dann über konkrete Regeln spricht, dann sagen immer alle, nein, hier bitte nicht. Und das war auch hartes Brot, aber wir haben ja tatsächlich auch was geschafft. Wir haben 3,5 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand abgebaut. Erfüllungsaufwand ist so eine Währung, in der Bürokratieexperten bürokratische Belastung messen. Und das war ungefähr dreimal so groß oder dreimal so viel wie das bislang größte Bürokratieabbaupaket. Also wir haben da schon ein bisschen was geschafft. Und ich will noch mal zu dieser einen Sache was sagen, dann schmeißen wir Leute raus. Das ist nicht das Problem im Staat. Das Problem beim Staat ist im Moment genau wie bei der Wirtschaft, dass wir erstmal ganz viele Planstellen frei haben, weil wir Arbeits- und Fachkräftemangel haben. Und in meinem Ministerium jedenfalls gab es Leute, die haben wahnsinnig viele Überstunden gekloppt, um das mal platt zu sagen. Also die haben am Wochenende arbeiten müssen, weil wir enge Fristen haben oder so. Und ich glaube, wenn wir effizienter werden, wenn wir Bürokratie abbauen, wenn wir mehr auf Digitalisierung setzen, wenn wir Dinge auch mit KI machen, dann führt das erstmal bei vielen Leuten dazu, dass sie überhaupt mal wieder in normalen Kategorien arbeiten können. Und deshalb glaube ich, geht es gar nicht darum, jetzt hier Headcount zu machen. Das ist so ein Thema der 80er und 90er Jahre gewesen. Aber in Zeiten von demografischem Wandel, Arbeitskräftemangel, will niemand beim Staat qualifizierte Leute rausschmeißen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass er nicht immer weiter wächst und dass die Leute, die wir haben, dass wir die nicht auf Verschleiß fahren. Und da kann man eine Menge mit Entbürokratisierung machen, weil ja, ich bringe mal so ein Beispiel, weil es klingt immer so abstrakt. Ich habe mich neulich mal mit Landräten getroffen. Mhm. Die Landräte, das sind so in den Landkreisen die Verwaltungschefs. Und die haben mir gesagt, Buschmann, das Vergaberecht ist mittlerweile so kompliziert. Also beim Vergaberecht geht es ums Einkaufen. Ne? Das ist was ganz Simples. Also die Kommunen kaufen ein, weiß ich nicht, vom Papier über Bauleistung. dass die sagen, wir haben mittlerweile in diesen Einkaufsabteilungen, also in den Vergabestellen, haben wir mittlerweile 2 bis 3 Mal so viele Leute wie noch vor 10 Jahren. So kompliziert ist das geworden. Das ist doch verrückt. Also 2 bis 3 Mal so viele Leute heute zu brauchen, um noch die Einkäufe für eine Kommune zu tätigen, das ist doch wirklich verrückt. Und deshalb müssen wir, ich sag mal, Millet-isch mit der Kettensäge auch mal ans Vergaberecht ran. Nicht um das komplett abzuschaffen, sondern um es, ich sag mal, wieder so handhabbar zu machen, wie es vielleicht vor 10 oder vor 15 Jahren war. Und dafür gibt es auch konkrete Ideen. Ja, der technische Begriff heißt vergabefremde Kriterien und so weiter. Also ich glaube, ein bisschen Kettensäge könnten wir uns schon leisten. Und dann muss niemand Angst haben, dass am Ende irgendwie der ganze Staat abgeholzt ist. Sondern ich glaube, wir haben es einfach übertrieben. Und wir müssen es jetzt auf ein gesundes Maß zurückschneiden.
Ich stelle mir gerade vor, wie Elon Musk hier ankommen würde und dann irgendwie hier auch Bürokratieabbau machen möchte und erstmal aber am Föderalismus scheitert. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die oft besprochen wird, dass die Systeme in den Behörden zum Beispiel über Ländergrenzen gar nicht gut miteinander kommunizieren.
Ja, das stimmt. Aber Achtung, die haben in den USA auch Föderalismus. Also wer jetzt naiv glaubt, der Präsident oder die Bundesregierung in den USA, die könnten alles
durchregieren.
Machen.
Nee, klar.
Das geht da auch nicht. Auch die Governors. Also die haben ja in jedem Bundesstaat auch eine eigene, also wir würden in Deutschland sagen Landesregierung. Die haben eine Regierung eines Bundesstaates und die haben auch sehr viel Kompetenzen. Trotzdem kann man was machen. Also bei der Digitalisierung habe ich ja so einen Trick gemacht. Ich war ja für die Digitalisierung der Justiz zuständig und dann haben wir uns, das trifft jetzt technisch nicht zu 100% zu, aber so ungefähr, wir haben uns als Bund so ein bisschen als Gesellschafter in so Entwicklungsverbünden eingekauft. Nicht, weil wir wahnsinnig viel Geld mitgebracht haben, darum ging es gar nicht, aber dann, um so ein bisschen koordinieren zu können. Und so haben wir es dann auch in Zusammenarbeit mit den Ländern geschafft, dass wir da jetzt viel besser kooperieren als vorher. Also man kann wenn man mit den Bundesländern vernünftig spricht, wenn man da partnerschaftlich zusammenarbeitet, kann man auch da sich auf Standards einigen. Auch wenn das Grundgesetz sagt, du kannst das als Bund nicht befehlen, dann muss man halt vernünftig miteinander sprechen. Mhm. Das wird der Elon Musk bei vielen Themen auch mit den Bundesstaaten machen müssen, weil die haben auch Föderalismus. Mhm.
Wir sind gespannt, was da passiert. Ich würde aber gerne nochmal mit Ihnen über eine persönliche Sache sprechen, die mir auch zu dem Thema irgendwie eingefallen ist, weil Elon Musk ist ja jemand, der gerade auch junge Männer irgendwie für sich begeistern kann. Das hat man jetzt auch bei der Kampagne gemerkt, das hat man gemerkt an der Art, wie er twittert oder ext, muss man ja sagen, auf seiner eigenen Plattform. Die Dinge, die er macht und die Dinge, die er auch schafft, ne, er schafft ja auch viel, spricht viele junge Männer an, die, glaube ich, auch sich einen ähnlichen Erfolg wünschen oder sich davon inspiriert fühlen. Und dann bin ich natürlich irgendwo auch zu der FDP gekommen, weil in Deutschland ist natürlich auch die FDP eine Partei, die gerade oder vielleicht auch junge Männer anspricht, die irgendwie hoch hinaus wollen, unternehmerisch tätig sein wollen. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wann sie in die FDP eingetreten sind, also zu den Julis gegangen sind, zu den jungen Liberalen. Das war 1994. Und ich habe mich gefragt, was für eine Situation, was für eine Lebenswelt hat sie zu den jungen Liberalen gebracht und nicht zu einer anderen Jugendorganisation einer Partei?
Also es war nicht das Elternhaus. Als ich meiner Mutter erzählt habe, ich bin jetzt bei den jungen Liberalen, weiß ich noch, der fragt mich, was willst du nicht lieber Zeitungen austragen in der Zeit? Da hast du vielleicht mehr von oder so. Also es war jetzt nicht automatisch so. Ich bin auch nicht, um jetzt hier mit allen Klischees aufzuräumen, mit dem berühmten silbernen Löffel groß geworden, sondern es war eine bildungspolitische Thematik. Mhm. Ich war da natürlich Schüler und irgendwie, es war das Jahr 94 und dann haben im Englischunterricht, haben wir damals noch mit, Achtung, Videorekorder, also es gab noch Datenträger mit Magnetbändern, haben wir uns einen Film angeschaut auf Englisch und das war wirklich fast klischeehaft, also es war wirklich wie in so einem Zeichentrickfilm, der Videorekorder krachte zusammen, also es fehlte noch, dass so eine kleine Rauchwolke aufstieg.
Das kenne ich auch noch.
Und meine Englischlehrerin, die schimpfte also, die war so Mitglied im Club der Freunde der klaren Aussprache, die schimpfte also den anderen Schulformen, schiebt man das Geld in den Punkt und wir müssen ja mit diesem Schrott arbeiten. Und dann dachte ich, naja, wenn das tatsächlich wirklich so ist, dass es bevorzugte und benachteiligte Schulformen gibt, das wäre ja unfair. Und dann gab es damals kein Internet, also man konnte da nicht im Netz recherchieren. Und dann bin ich da war ich irgendwie noch 16 oder so, bin ich zum Schulverwaltungsamt der Stadt Gelsenkirchen gestiefelt. weiß ich noch so, als ob es gestern war, und habe da mal gefragt, habt ihr so Zahlen zur Bildungsfinanzierung? Und dann habe ich so ein bisschen mit den Zahlen gespielt. Mhm. Und 94, muss man wissen, war ein Jahr, in dem fanden sowohl Bundestagswahlen wie auch Kommunalwahlen statt. Und da waren auch viele so Podiumsdiskussionen. Dann bin ich da hingegangen, habe die Politiker der verschiedenen Parteien gefragt, sagt mal, also ich habe hier Folgendes ausgerechnet, ist doch unfair, bestimmte Schulformen, die kriegen viel mehr Geld pro Nase und andere viel weniger. Wie kann das sein? Und dann haben die mir Antworten gegeben, die mich nicht so richtig zufrieden gemacht haben. Und da bin ich tatsächlich hingegangen und habe mir die verschiedenen Parteien angesehen. Weiß ich noch, irgendwann war ich mal bei so einer CDU-Veranstaltung. Da waren sehr viele, sehr alte Menschen, die sich über Schülerinnen und Schüler ein bisschen lustig gemacht haben, muss ich sagen. Die haben dann gesagt, oh, die können im Schulunterricht heute einen Taschenrechner benutzen. Dann war ich so ein bisschen vorlaut und frech und habe gefragt, naja, können Sie denn Cosinus oder einen Tangens von sowieso im Kopf ausrechnen? Machen Sie doch mal. Und dann haben die mich so ein bisschen da
direkt rausgeschmissen.
Also das wollten die nicht, dass man als junger Mensch irgendwie so kritische Fragen stellt. Und dann bin ich tatsächlich bei so Veranstaltungen von jungen Liberalen und FDP gelandet. Und das war irgendwie anders. Die fanden das irgendwie gut, wenn man seine eigene Meinung hatte. Die fanden das auch gut, wenn man kritische Fragen gestellt hat. Und da habe ich mich dann einfach ganz wohl gefühlt. Und so dieses Freiheitsthema, so dieses probier was, das war ganz toll. Ich bin da auf Menschen getroffen, die mir gesagt haben, lass dir nicht einreden, also dass du es nicht schaffst zu studieren zum Beispiel. Ich habe damals sehr lange darüber nachgedacht. Ich hatte ganz gute Noten, aber ist das mit dem Studieren was für mich? Ist das vielleicht nicht zu teuer oder zu kompliziert? Und da bin ich einfach auf Leute getroffen, die mich eigentlich in allem immer ermutigt haben, was ich so mache. Und das fand ich toll. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich da auch mit, weil ich selber auch andere Menschen ermutigen möchte, sich was zuzutrauen. Das kann eine Karriere als Unternehmer sein. Das kann aber auch jemand sein, der sagt, ich möchte ein toller, inspirierender Lehrer werden oder der auch einen Ausbildungsberuf macht. Jemand, der als Handwerker tätig ist, kann auch eine ganz inspirierende Person sein, die dann in der Freizeit vielleicht auch noch eine Fußballmannschaft trainiert. Also einfach, Leute, traut euch was zu, macht was und lasst euch nicht einreden, dass was nicht geht. Dann, glaube ich, wird euer Leben glücklicher und ihr leistet auch irgendwie mehr für die Gesellschaft. Das war immer so die Haltung, die für mich so das FDP-Gefühl ist.
Mhm. Und das zieht sich bis heute durch. Das haben wir jetzt eben gemerkt bei der ersten Maßnahme, also bei einem sehr liberalen Wirtschaftspaket. Das ist auch eben rausgekommen mit der zweiten Maßnahme, ne? Also so ein gewisser Grad an vielleicht einem unternehmerischen Blick auf die deutsche Bürokratie würde Ihnen ganz gut gefallen. Wir haben jetzt hier noch so ein lustiges Spiel. Hinter Ihnen steht eine Kiste und da sind jetzt noch weitere viele Ideen, mit denen unsere Community gerne Deutschland ein Stück besser machen würde.
Soll ich die mal rüberholen?
Holen Sie die doch mal rüber, genau, wunderbar. Und da können Sie jetzt mal den ersten Zettel rausziehen. Ich weiß auch nicht, ne, Transparenzhinweis, ich weiß auch nicht, was da jetzt drin steht.
Ja, wir gucken mal. Mische mal.
Mischen Sie mal gut.
So, mal gucken, also ein bisschen wie beim Glückskeks. Soll ich mal vorlesen?
Ja, sehr gerne.
Supermärkte sonntags öffnen, gesetzliche Regelungen, die Supermärkte und oder Spätkäufe erlaubt, auch sonntags zu öffnen. Also, ja, das finde ich grundsätzlich natürlich gut.
Die Abkehr vom Heiligen Sonntag.
Ja, also ich will mal vorhin sagen, es soll ja niemand gezwungen werden, seinen Laden aufzumachen. Aber wenn Leute sagen, ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung oder Kunden, die das wollen, warum eigentlich nicht? Muss ja keiner. Und deshalb finde ich das, glaube ich, ganz gut.
Mir fällt das immer total auf, wenn ich im Urlaub bin oder auf Reisen, ne? Dass man eigentlich, ich glaube, ich war noch nie in einem Land, wo sonntags die Geschäfte zu sind. Das ist wirklich, glaube ich, auch ein deutsches Ding.
Und Sie haben ja gerade gesagt, ne, der hochheilige Sonntag, je katholischer die Länder sind, desto mehr Läden haben am Sonntag auf. Also ist vielleicht auch ein bisschen eine vorgeschobene Begründung. So, was ist das Nächste? Subventionierung pflanzlicher Lebensmittel und was steht drunter? Finanzielle Unterstützung für den Anbau und Vertrieb von pflanzlichen Lebensmitteln, um gesunde, vegane Ernährung erschwinglicher zu machen. Da bin ich natürlich ein bisschen skeptisch.
Subventionierung ist nicht so ein FDP-Ding.
Und ich glaube, dass man sich gesund, also dass dieses Thema sich gesund ernähren, gerne auch vegan oder vegetarisch, also jeder soll das für sich selber entscheiden. Das ist nicht immer zwingend eine Frage des Geldbeutels, ne? Also man kann mit ein paar Gewürzen aus Möhren und Kartoffeln auch wunderbare Gerichte machen. Das sind ja nicht unbedingt die teuersten Sachen.
Welche zum Beispiel? Welche Gerichte machen Sie aus Möhren und Kartoffeln?
Ich koche total gerne auch so mit so einem orientalischen Einschlag. Und ich bin ein Riesenfan von so einem Süßkartoffelsalat von Otto Lengi. Den könnte man aber auch mit Karotten machen.
Stimmt, aber bei Ottolenghi braucht man natürlich auch noch 150 Gewürze. Aber ich esse das auch gerne.
Bei dem Gericht.
Da, ist aus dem Simple-Kochbuch.
Stimmt, das habe ich auch zu Hause stehen. Aber jetzt denken wir alle, ist ja klar, der FDPler nennt jetzt da diesen berühmten Koch. Aber also ich habe das auch bei meiner Mutter gesehen und gelernt. Wenn man Sachen frisch zubereitet und ein bisschen auch auf die Angebote achtet, dann kann man auch gesunde Ernährung mit einem normalen Geldbeutel organisieren. Mhm. Und deshalb bin ich da gegen so Subventionen.
Mhm. Das Interessante ist natürlich, dass diese Fleischersatzprodukte teilweise recht teuer sind, ne? Aber ich finde total interessant, dass die ja so krass angenommen werden schon. Also dass ich glaube, Rügenwalder Mühle verkauft ja mittlerweile mehr vegane Produkte als wirkliche Fleischprodukte. Ne?
Ja, aber die Frage ist natürlich, hat man sozusagen so einen Anspruch auf ein Fleischersatzprodukt? Also jeder soll entscheiden. Also wenn jemand sagt, aus welchen Gründen auch immer, aus gesundheitlichen Gründen, weil ihm Fleisch nicht schmeckt oder weil er sagt, ich will irgendwie was für die Umwelt tun oder. Das ist ja total okay. Dann finde ich, soll das jeder so machen, wer das für richtig hält. Aber ich finde, wir haben jetzt keinen Anspruch drauf, dass andere Menschen, weil Subventionen, die zahlt ja nicht der Staat. Der Staat hat ja kein Geld. Der hat nur dann Geld, wenn er es vorher Menschen weggenommen hat. Wir haben jetzt keinen Anspruch darauf, dass irgendwie meine Nachbarn mir meinen Lebensstil finanzieren. Wir brauchen einen Sozialstaat, der dafür sorgt, dass Menschen, denen es schlecht geht, die irgendwie unverschuldet in Not geraten sind, dass die auch über die Runden kommen müssen. Aber ich finde, man hat jetzt als Bürger keinen Anspruch darauf, dass meine Nachbarn mir meinen Lifestyle bezahlen.
Also kein Recht auf veganes Schnitzel.
Jedenfalls nicht auf die Subvention vom Staat aufs vegane Schnitzel.
Wir holen noch mal eine letzte.
Ich habe auch schon vegane Schnitzel gegessen.
Und wie also, finden Sie es?
Ja, es kommt, ein bisschen drauf. Es
kommt drauf an, ne?
Ja, ja. So, also, hier, veganer Tag in Schulen und öffentlichen Kantinen. Durchführung eines wöchentlichen veganen Tags in Schulen und öffentlichen Kantinen. Um das Bewusstsein für pflanzliche Ernährung zu schaffen und attraktive Alternativen anzubieten. Das ist natürlich ein Aufregerthema. Das hat es jetzt hier, das könnte es zur großen dpa-Ticker-Meldung bringen. Ich weiß immer, wenn die Grünen das vorschlagen, ist das großes Thema im Land. Also meine Meinung ist relativ klar. Wenn ich in die Kantine gehe, dann will ich als erwachsener Mensch, und offen gestanden wollen wir ja auch Schüler zu erwachsenen Menschen erziehen, dann kann ich selber entscheiden, was ich esse. Ich finde es total okay, wenn man sagt, es muss auch immer ein veganes oder vegetarisches Essen im Angebot sein. Aber dass ich jetzt jemanden, der meinetwegen seine Currywurst oder sein Schnitzel essen will, jetzt zwinge, was anderes zu essen, dadurch, dass ich sage, heute gibt's nichts davon, das finde ich ein bisschen eins zu viel. Und jeder soll essen, was er für richtig hält. Und deshalb soll man den Kantineninhabern auch nicht verbieten, ein Schnitzel anzubieten, wenn die Kunden Schnitzel haben wollen.
Das ist ja nochmal ein liberaler Gedanke, der sich bis in die Speiseplanung durchzieht in Kantinen. Marco Buschmann in der absoluten Mehrheit. Vielen Dank, dass Sie da waren und mit mir hier über alles Mögliche, über Gott und die Welt und Elon Musk und vegane Schnitzel gesprochen haben.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Unsere letzte Frage ist aber natürlich an Sie noch. Wenn, sagen wir mal, der anstrengende Wahlkampf, der auf uns jetzt alle zukommt, den wir noch gar nicht voraussagen können, wenn der geschafft ist und die FDP schafft es über die 5%-Hürde in den Bundestag, sage ich jetzt mal als Vision, ja?
Ja, wir sind noch ein bisschen ehrgeiziger. Also,
wie ehrgeizig sind Sie denn?
Ja, also nur reinkommen ist, glaube ich, zu wenig. Also wir haben schon den Anspruch, so stark zu werden, dass wir auch wieder potenzielle Regierungspartei werden können. Also wir wollen ja schon das Land mitgestalten. Also nicht nur dabei sitzen, also Opposition ist wichtig in der Demokratie, ist auch ehrenvoll, haben wir ja auch gemacht. Aber unser Anspruch ist schon, wieder mitregieren zu wollen.
Wenn Sie dann mitregieren sollten. Wir gucken mal, wir wissen ja nicht, was passiert. Wenn Sie mitregieren sollten in einer neuen Regierung, womöglich in einer unionsgeführt, man weiß es nicht. Welchen Song hören Sie dann zum Feiern?
Zum Feiern? Mhm. Ich bin ja jetzt 47 und deshalb bin ich ja nicht in den ganz aktuellen Charts immer zu Hause.
Muss ja auch nicht, kann aber auch was Altes sein.
Aber wenn man eine Wahl gewinnt, dann wird in allen Parteizentralen derselbe Hit aufgelegt, nämlich Welcher? We Are the Champions von Queen. Und wenn eine Wahl gut gelaufen ist, dann feiern alle damit. Und ich kenne den Song noch aus meiner Jugend, als der aktuell in den Charts lief. Und es gibt keinen Song, der, wenn man sich angestrengt hat, wenn man hart gearbeitet hat, egal ob man für den Sport trainiert oder sonst was, und dann gelingt was, der besser passen würde.
We are the Champions mit Marco Buschmann von der FDP. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es gerade?
Ja, ist gut.
Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
Alright, the cops are coming right now.
Yeah.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.